Mein Name ist Sven Neumann und ich begrüße dich zu einer neuen Episode von The Daily Trigger, dein Podcast über Liebe zur Weisheit oder besser gesagt Philosophie to go. Was solltest du über das Leben wissen? In diesem Podcast sprechen wir über Weisheit bekannter Philosophen sowie Lebenseinstellungen und Sichtweisen erfolgreicher Entrepreneure. Ich lade dich dazu ein, mit auf die Reise nach einem erfüllten Leben zu kommen. Florian, schön, dass du die Zeit genommen hast für das heutige Interview. Für all die, die dich noch nicht kennen sollten, da mag es durchaus noch den einen oder anderen geben, stelle ich dich mal ganz kurz vor. Du bist Florian Müller, 40 Jahre, du wohnst in Rohrdorf bei Rosenheim, also Oberbayern. Du bist verheiratet, 3 Kinder, Hund, Katze und bist CEO und Inhaber der Pflegeeinrichtung WeCare. Dein größter Traum ist ein Haus in den USA und Skandinavien zu haben, sowie eine liebevolle Beziehung zu deinen Kindern bis ans Lebensende. Dein höchster Wert ist Family First. Da kommen wir später aber nochmal genauer zu. Da erzählst du uns, was so deine Definition von Family First ist. Und du hast einen sehr außergewöhnlichen Anspruch an die Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung bei WeCare. Und die hat für mich absoluten Leuchtturmcharakter. Deswegen habe ich gesagt, mit dem muss ich unbedingt mal dieses Gespräch führen. Habe ich da jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Nee, sicher nicht. Vielen Dank für die Vorstellung, lieber Sven. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir die Gelegenheit gibst, mit dir dieses Interview zu führen. Vielen Dank.
Super. Also ich habe dich einmal gefragt, also im Vorfeld gibt es einen Fragebogen, was so, wie sagt man so schön, die Vita ist. Und du hast eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und bist Kaufmann für Büromanagement. Genau. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt dann so jemand dazu, eine Pflegeeinrichtung zu führen? Also den Spagat, das würde mich mal interessieren.
Ja, das war eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Mein Ziel als Jugendlicher war es schon immer, ins Familienunternehmen, die Altenheime einzusteigen. Und ich habe die Möglichkeit nicht bekommen. Meine Eltern haben gesagt, nee, ich soll was Eigenes machen, vielleicht mal später. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, habe multiple Studiengänge begonnen und habe immer wieder festgestellt, dass Studieren nicht meins ist, stupide Dinge zu lernen. Und habe mich daneben immer bemüht, irgendeinen Job als Werkstudent zu haben. Und so ist es passiert, dass ich dann in Rosenheim hier bei einer IT-Firma war, als Werkstudent, während ich gerade Informatik studiert habe, auch hier in Rosenheim. Und ich wollte das Studium dann einfach nicht mehr weitermachen und habe dann einfach meinen Arbeitgeber gefragt, ob ich nicht da die Ausbildung zum Fachinformatiker machen kann, oder also Programmierer quasi, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bedeutet, du bist Programmierer dann. Die haben da ohne Probleme zugestimmt. Ich habe da aber auch keinen Tag so wirklich als echter Programmierer gearbeitet, sondern war eher so ein bisschen im Projektmanagement mit dabei. Und dann hat sich die Situation ergeben, dass meine Schwester, die war im elterlichen Unternehmen dabei, dass die schwanger geworden ist und halt dann in Elternzeit ausgeschieden ist. Und ich dann die Möglichkeit bekommen habe, doch relativ zügig einzusteigen und wollte dann dort die Einrichtungsleitung, sagt man heute, früher hieß es Heimleitung, übernehmen. Und dazu war allerdings ein kaufmännischer Berufsabschluss notwendig und den hatte ich nicht. Weil Fachinformatiker ist ein technischer Beruf. Und dann habe ich halt noch schnell innerhalb von 4-5 Monaten den Kaufmann für Büromanagement nachgeschoben, habe dann mit einem kleinen Intermezzo, das ich dann mit der Aufsichtsbehörde hatte, denen noch erklärt, dass ich jetzt tatsächlich Einrichtungsleitung machen darf und wurde dann anerkannt quasi mit der notwendigen Weiterbildung als Einrichtungsleiter. Und so ist es zustande gekommen, dass ich zwar unendlich viele begonnene, abgebrochene Studiengänge habe und dann 2 abgeschlossene Ausbildungsberufe tatsächlich.
Okay, wie war das denn für dich? Also wenn du sagst, du wolltest ja eigentlich immer in den elterlichen Betrieb, ins elterliche Unternehmen einsteigen und dann hat dann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, so die Schwester so ein bisschen den Rang abgelaufen und dann warst du die Notlösung oder?
Nee, habe ich nicht so empfunden. Also meine Schwester ist älter als ich und also ich will jetzt nicht sagen, die hatte automatisch Vorrang, sondern es hat halt zeitlich besser gepasst bei ihr. Ja? Ich habe Abitur gemacht, das heißt, ich war erst mal damals noch 13 Jahre in der Schule, bin jünger als sie. Das heißt, als ich mit dem Abitur fertig war, war sie schon mit ihrer Ausbildung fertig. in einem kaufmännischen Beruf. Und da war es natürlich naheliegend, dass sie meine Eltern dabei unterstützen konnte. Damals hat sich auch die Pflegebranche ja ziemlich gewandelt. Und dann war das nicht mehr möglich, so wie früher, dass meine Eltern das komplett alleine machen. Dann hat sie meine Eltern da unterstützt und dann war das halt einfach naheliegend, dass sie dann auch drin bleibt. Und Platz für mich war halt dann einfach nichts, hat das Unternehmen nicht hergegeben zum damaligen Zeitpunkt. Und ich habe da einfach dann meine Chance gewittert, sage ich mal, als sie schwanger wurde. Und habe die Chance dann auch ergriffen. Habe auch dann, da bin ich auch super dankbar, meinem alten Arbeitgeber in der IT-Firma, dass der mir da einen unkomplizierten und einen schnellen Wechsel dann ermöglicht hat. Ich hatte dann 3 Monate quasi 2 Jobs gleichzeitig, dass ich so schnell wie möglich da anfangen konnte und aber da noch meine Sachen fertig machen konnte.
Okay. Warum Pflege? Also ich sag mal, oftmals hört man ja gerade so, wenn es darum geht, und das ist ja momentan auch so die aktuelle Situation, sehr viele Unternehmen beschäftigen sich damit, wie ist denn die Nachfolge geregelt, weil der Nachwuchs einfach schlichtweg kein Interesse daran hat, das Unternehmen zu übernehmen, aus diversesten Gründen. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, Pflege ist ja gerade seit so 1,5 Jahren sehr intensiv aufgrund der aktuellen Situation immer präsenter. Warum Pflege? Also viele, glaube ich, haben da nicht so die Motivation, in die Pflege zu gehen. Sie wissen vielleicht auch nicht ganz genau, was das bedeutet, aber der Kontakt mit Menschen, mit alten Menschen, mit pflegebedürftigen Menschen, warum dann nicht lieber schön sauber am Schreibtisch sitzen, strukturiert abarbeiten und sich mit solchen Dingen oder mit den Angehörigen und Co. auch nicht beschäftigen? Aber warum die Pflege?
Ich hatte da nie, na gut, das ist natürlich jetzt eine Story. Ich sag mal, ich habe mir da nie die Freiheit genommen, eine Entscheidung zu treffen. Meine Eltern sind in die Pflege gegangen, die haben beide eine pflegerische Ausbildung, haben sich dann selbstständig gemacht und haben das Unternehmen aufgebaut. Und mein Ziel war es nicht, ein Altenpflegeunternehmen zu führen, sondern mein Ziel war es, das Familienunternehmen weiterzuführen. Mhm. Wenn es jetzt eine Schlosserei gewesen wäre oder wenn es eine IT-Firma gewesen wäre oder wenn es ein Einzelhandel gewesen wäre, dann bin ich mir sicher, wäre ich in dem Bereich tätig. Ich muss auch sagen, mit der Altenpflege hatte ich am Anfang tatsächlich so meine Probleme. Ich sage immer, das ist eine besondere Branche. Und ja, es ist eine besondere Branche. Ich bin mir aber auch sicher, dass das jede Branche von sich behauptet, eine besondere Branche zu sein. Ich hatte meine Probleme damit, mit den Leuten wirklich umzugehen. Du musst Pflegekräfte aus meiner Sicht ein bisschen anders anfassen, als ich aus der IT zum Beispiel gewohnt bin. Sind sehr altruistisch veranlagt, die Pflegekräfte, mal so im Gro, wollen gern wertgeschätzt werden. Das will natürlich jeder gerne, aber Pflegekräfte hungern so danach. Und ich habe damit am Anfang so intensiv in diesem menschlichen Kontakt und zwischenmenschlichen, emotionalen Kontakt mit meinen Mitarbeitern zu gehen, hatte ich am Anfang tatsächlich Probleme. Ich habe dann mit der Branche an sich gehadert, mit meiner Entscheidung gehadert, da einsteigen zu wollen. Hatten dann auch innerfamiliäre Zwistigkeiten, sage ich mal, dass es auch das Ganze nicht leichter gemacht hat. Und es hat mich jetzt, 2009 habe ich angefangen, jetzt ist März 2021, bin jetzt 12 Jahre quasi im hauptberuflich, sage ich mal, im elterlichen Unternehmen oder ehemals elterlichen Unternehmen, jetzt gehört es ja mir, beschäftigt. Und es hat schon diese 10, 11 Jahre gedauert, bis ich wirklich da für mich erkannt habe, okay, ich wollte nicht nur, oder es war vielleicht der Antrieb, das Familienunternehmen zu übernehmen, aber Altenpflege ist eigentlich genau das, wo ich hingehöre, weil ich liebe es grundsätzlich, mit Menschen zu arbeiten. Aber das musste ich erst mal entdecken. Das Tolle ist, warum ich diese Branche lieben gelernt habe, du kannst Menschen, die sich selbst nicht helfen können, was Gutes tun. Ich nenne dir ein Beispiel. Wenn du in ein normales Altenheim reingehst und du fragst die alten Menschen, hey, schmeckt dir das Essen hier? Dann werden die in 99% der Fälle sagen, ja, das Essen ist sehr gut. Sie haben allerdings auch keine Wahlmöglichkeit. Also natürlich, sie wissen nicht, also sie können sich jetzt, wenn es ihnen nicht schmeckt, können sie sich nicht entscheiden, nehme ich das oder nehme ich das. Die Versuchung, und nicht die Versuchung, sondern die Möglichkeiten, hier ein bisschen Schindluder zu treiben, sind schon groß. Und da übrigens, wie man auch sieht an dem Fall am Schliersee, wo ich jetzt ein aktuelles Video dazu gemacht habe, die Möglichkeiten sind wirklich unendlich groß, sehr viel größer als in anderen Branchen, hier Schindluder zu betreiben. Und da hinzugehen und zu sagen, okay, wir können wirklich den Unterschied ausmachen im Leben dieser Menschen. Viel mehr, als es ein Autohaus könnte, viel mehr, als es ein Einzelhandel könnte oder eine IT-Firma könnte. Wir können ganz konkret für ganz bestimmte Menschen das Leben unendlich viel besser machen. Da musste ich meinen Zugang erst dazu finden und das ist das Wunderschöne an dieser Branche.
Ich finde es mega spannend. Man merkt ja auch die Leidenschaft, die du hast zu dem Thema. Mich würde mal interessieren, genau, also der Zeitpunkt, wo du quasi ins Familienunternehmen eingestiegen bist. Wie bist du von den Angestellten dort wahrgenommen worden? Also war das so nach dem Motto, naja gut, es rückt halt jemand nach, der muss halt den Platz von der Schwester einnehmen und die hatte vielleicht ein ganz gutes Ansehen, die hatte schon einen Zugang. War es für dich schwierig, als der Sohnemann jetzt Zugang auch zu den Mitarbeitern zu finden?
Ja, total. Wobei ich nicht mal so glaube, dass es von den Mitarbeitern ausging, sondern von mir aus. Also diese Geschichte, ich bin ja jetzt der Sohn, ich habe keine Pflegeausbildung, ich habe keine Ahnung von Pflege. Das ganze Unternehmen war sehr, sehr patriarchalisch und matriarchalisch von meinen Eltern geführt. Da habe ich meine Rolle nicht so gesehen. Und ich hatte Angst, auf meine Mitarbeiter zuzugehen, weil ich mich fachlich nicht auskannte, weil ich damals schon Dinge in der Mitarbeiterführung tun wollte, die ich jetzt dann langsam umgesetzt habe, die damals halt komplett out of the box waren. Und ich hatte da nur meine Eltern oder meine Familie, sage ich mal, als Sparringspartner dann nur negatives Feedback bekommen habe, von wegen, das geht nicht. Und ich hatte da super Angst, auf die Mitarbeiter zuzugehen. Wir hatten eine Führungskraft, an die mag ich mich erinnern. Das war eine von der alten Schule, eine Pflegedienstleitung. Und ich hatte so das Gefühl, die muss halt da ihre Wir abstecken. Also war immer auf Konfrontation und ich hatte immer das Gefühl, sie lässt so durchblicken, ja, du kennst dich ja eh nicht aus. Kann aber auch durchaus sein, dass das bei mir alles nur im Kopf passiert ist. Also da hatte ich die ersten Jahre tatsächlich überhaupt gar keinen Zugang. Was mich immer schon fasziniert hat, ist tatsächlich das Rechtliche bei der ganzen Sache. Und das habe ich mich dann vergraben. Was sind die rechtlichen Voraussetzungen? Die Altenpflegebranche ist ja da sehr, sehr juristisch gesteuert, sage ich mal. Es gibt viele Regularien, an die man sich halten muss. Da habe ich mich darin verkrochen. Aber alles, was so mit Menschen war, das war am Anfang überhaupt nicht meins. Da hatte ich viel zu große Berührungsängste.
Gab es, wenn du so zurückblickst, irgendwann mal so den Moment, wo der Knoten geplatzt ist, gab es da irgendein besonderes Ereignis, irgendeinen besonderen Menschen, der vielleicht dir das Gefühl gegeben hat, okay, jetzt kann ich auch mal den Schritt wagen und eben halt out of the box die Dinge, die ich vielleicht innerlich spüre, die würde ich gerne tun, auch dann in die Tat umzusetzen?
Also auf die Frage, was so, ich sag mal, der Tipping Point war, wo sich das Ganze dann gedreht hat. Ich habe Anfang 2015 zum 1.1. das Unternehmen übernommen, war davor schon ein bisschen so ein Befreiungsschlag, habe dann darum gekämpft, das Unternehmen übernehmen zu dürfen. Und das erste Jahr 2015 hat sich eigentlich nicht viel geändert für mich. Und ich bin dann so in so eine anfangs eine Lethargie und dann vielleicht sogar eine Depression oder in einen Burnout gefallen. Ich weiß es nicht, konnte nicht mehr in die Arbeit dann fahren. Ich bin 8 Stunden vor dem schwarzen Bildschirm gesessen, konnte nichts arbeiten und so weiter. Bis ich dann Anfang 2016 gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und ich wollte meine Sachen umsetzen. Ich hatte die finanzielle Verantwortung mittlerweile für alles, ja, weil es mein Unternehmen war. Und ich musste immer noch nach den Spielregeln von anderen spielen und das wollte ich nicht mehr. Und ich habe dann im Jahr 2016 bis Anfang 2017 innerhalb von einem Jahr meine komplette Familie aus dem Unternehmen, ich finde da kein schönes Wort, rausgetan. Also meine Eltern, die das Ganze aufgebaut hatten, das war natürlich super krass, sage ich mal. Auch in der äußeren Wahrnehmung super krass. Mein Bruder war mit im Unternehmen dabei und von meinem anderen Bruder, die damalige Lebensgefährtin oder damalige Freundin, heutige Frau, war auch mit dabei. Und ich habe mich so dann sukzessive innerhalb von einem Jahr von allen getrennt. Habe dann eines der beiden Heime, es waren zu Beginn 2 Heime, die ich übernommen habe, wieder meine Eltern zurückgegeben. Und habe dann mit einem Heim quasi angefangen, meine Vision zu verwirklichen. Ich habe es dann umbenannt in WeCare eben und habe dann begonnen, alles das umzusetzen, was ich gerne möchte. Und das dann da ganz langsam, schrittweise alles besser geworden. Ich bin heute noch nicht da, tatsächlich, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ins Heim fahre, ich habe ein externes Büro, also ich bin nicht jeden Tag im Heim, wenn ich ins Heim fahre, dass ich hier voll von Inspiration bin oder sonstiges, sondern das ist immer noch was, was mich super blockiert, ja, wo ich auch nicht unbedingt gerne hinfahre, was gar nichts mit den Menschen da drin zu tun hat, sondern einfach nur mit der Vergangenheit, die ich mit dem Ganzen habe.
Das hat ja sehr viel mit Mut zu tun. Ja, also man hört das ja immer wieder, man muss mutig sein, man muss an sich glauben, an seine Vision. Als du diesen Schritt gegangen bist und du hast ja gesagt, auch gerade in der Außenwahrnehmung ziemlich krass und heftig, gerade für die Mitarbeiter, die vielleicht länger mit dabei sind und die alte Riege, nenne ich es mal, noch kennen. Was hast du da für eine Resonanz gekriegt? Also ist man da ganz konkret auf dich zugegangen, hat gesagt, sag mal, geht's eigentlich noch oder spinnst du oder hast du da irgendwas gespürt oder einfach nur so unterschwellig wahrgenommen?
Also ich möchte zu dem Thema Mut noch kurz was sagen. Natürlich ist es mutig, sage ich mal, in der Außenwahrnehmung so etwas zu tun. Für mich war es einfach nur ein Selbsterhaltungstrieb. Nämlich, ich hatte die zwei Möglichkeiten, entweder so oder so. Und also entweder es geht so weiter, wie es war, oder ich ändere ganz radikal was. Und die mittelfristige oder die langfristige Aussicht auf mein Leben hat mich beim einen, nämlich es bleibt alles so, wie es ist, sehr viel mehr abgeschreckt. Davor hatte ich sehr viel mehr Angst als das, was auf mich zugekommen ist, durch das, was ich dann getan habe. Oder durch den Weg, den ich dann gewählt habe. Es habe ja nicht nur ich was getan bei diesem Weg, sondern es ist ja immer Aktion und Reaktion. Ja, also deswegen war es für mich nicht super mutig, sondern ich habe mich für den für mich leichteren Weg in dem Moment entschieden. Das war zwar ein super Event am Anfang, das einen super Impact hatte, aber ich musste dieses Event haben am Anfang, dass ich dann den leichteren Weg gehen kann, nämlich die Befreiung zu haben, meine Entscheidungen zu treffen, nicht jeden Tag von extern, von anderen Menschen, von meiner Familie meine Entscheidungen bewerten zu lassen und darüber nachdenken zu lassen, ob es gut ist und Manipulation zu verspüren, dann die Entscheidung doch wieder zu ändern. Deswegen war da gar nicht so viel Mut dabei. Es war einfach nur der Punkt gekommen, wo eine Entscheidung anstand. Und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert? Das hat sich mit Sicherheit jeder was dabei gedacht. Von den meisten habe ich kein Feedback bekommen, weil ich bei den meisten immer noch eine sehr große Diskonnektiertheit hatte, sage ich mal. Da hatte ich keine wirkliche Verbindung. Ich habe ein paar Mitarbeiter, auch die nicht in dem kleinen Heim bleiben wollten und meine Eltern wollten die auch nicht haben, weil das Mitarbeiter waren, die da schon loyal zu mir waren, die ich dann rübergenommen habe zu mir und auch in dem Heim, das ich weiter betrieben habe, einige Mitarbeiter, zu denen ich wirklich eine gute Verbindung hatte, die haben mir unglaublich viel Unterstützung zugesichert und zugesagt. Die haben gesagt, egal was kommt, wir stehen hinter dir, wir halten zusammen und wir kriegen das zusammen hin. Dafür bin ich heute noch super, super dankbar. Diese Mitarbeiter sind auch alle noch da. Ich hatte natürlich danach schon einiges an Fluktuation, aber diese Mitarbeiter sind alle noch da.
Wenn du sagst, der Weg war für dich, weil es emotional mit der Perspektive der leichtere ist, was sind denn die Dinge, wo du sagtest, die möchte ich unbedingt in der Mitarbeiterführung und in der Unternehmenskultur anders machen als meine Eltern? Also was war für dich im Kern das, wo du sagst, das will ich implementieren, das ist mein Anspruch und meine Vision, wie die Menschen zur Arbeit kommen und dass sie auch durchaus den Anspruch haben dürfen, Arbeit darf Spaß machen. Was waren so die Kernwerte, wo du sagst, die will ich einfach in dem Arbeitsumfeld meinen Mitarbeitern einräumen?
Das sind drei Kernwerte. Das eine ist Vertrauen. Also wenn mir ein Mitarbeiter, das beste Beispiel immer, wenn mir ein Mitarbeiter erzählt, er ist krank oder sagt, er ist krank, dann glaube ich, dass er krank ist und nicht, dass er blau macht. Wenn mir ein Mitarbeiter eine Aussage gibt über irgendeinen Zug in der Beschwerde eines Angehörigen oder was auch immer, dann vertraue ich immer auf das, was mein Mitarbeiter sagt. Da waren meine Eltern komplett anders. Die haben immer kontrolliert und haben immer mehr auf das gegeben, was andere gesagt haben und nicht, was ihre Mitarbeiter gesagt haben. Das zweite ist ständige Weiterentwicklung und Expansion. Das bedeutet, ich will meine Mitarbeiter nicht klein halten. Ich will, also mein Wunschtraum ist, dass jeder Mitarbeiter bei mir eine Weiterbildungsmaßnahme macht. Dass kein Mitarbeiter, als der Mitarbeiter irgendwann mal in Rente geht oder das Unternehmen verlässt, als der Mensch und mit der Expertise, mit der er oder sie angefangen hat. Also ich möchte meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich ständig weiterzuentwickeln. Das heißt durch Weiterbildungen, durch Fortbildungen, was auch immer. Und das dritte ist Mitbestimmung der Mitarbeiter. Ich bin gerade dabei oder wir sind gerade dabei, das WeCare Innovation Lab aufzusetzen, wo sich die Mitarbeiter selbst auch ohne Führungskräfte organisieren und sagen, wie können wir das hier weiterentwickeln, sodass sich der möchte, einbringen kann, Dinge umsetzen kann und nicht alles so kopfgesteuert immer ist, sondern ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, die wirklich guten Ideen haben die Leute, die, ich sage immer, in der Verwendung sind, die diese Arbeit auch tun. Also wie man den Pflegeprozess sehr viel besser und sehr viel schlanker gestalten kann, wie man eine Immobilie sehr viel zielführender, sehr viel harmonischer gestalten kann. Das wissen die Leute, die tagtäglich da arbeiten, am allerbesten. Da brauche ich keinen Innenarchitekten reinholen, da brauche ich mich nicht selber reinstellen, 2 Tage und das anschauen, sondern da muss ich nur eine Frage stellen, hey, wenn du 2 Dinge verändern könntest, was wäre das? Ich sage immer bewusst 2 Dinge, nämlich das erste, es kommt immer mehr Personal, ist aber auch klar in der Pflegebranche, da kann es tatsächlich nie genug sein. Und das zweite ist halt dann wirklich das, okay, das ist so der eine Punkt, wenn wir das ändern könnten, zum Beispiel neue Pflegewägen oder weiß der Teufel was, dann würde uns das wirklich helfen. Und da will ich meinen Mitarbeitern gerne die Freiheit geben, diese Dinge einfach zu entscheiden.
Hast du Kontakte oder anders gesagt, das hört sich ja alles immer sehr gut an. Ne? Also so ist ja auch momentan so generell der Trend. Wir wollen ja diese Empower-Teams haben. Wir wollen eine gewisse Eigendynamik haben. Ich stelle es mir jetzt so vor, wenn du Kontakt mit anderen Pflegeheimleitern hast. Also gibt es da Austausch? Wirst du da wahrgenommen als nach dem Motto, naja, das ist wirklich jemand, der mit Leuchtturmcharakter unterwegs ist, der packt das nicht nur als fancy Kram auf seine Website, sondern erlebt das tatsächlich? Also gibt es da ein Feedback oder ist das eher so, du wirst belächelt und keiner will was mit dir zu tun haben?
Gibt es vereinzelt tatsächlich nur leider und auch nur über Social Media und auch nur von denen, die ein Stück weit weg sind. Die Pflegeheimbetreiber, ich sage jetzt mal hier in der Region, ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, ich vermute, das ist ähnlich. Hier bei mir in der Region ist es eine sehr anonyme Branche. Also es findet wenig Austausch statt und wenn es mal Arbeitsgruppen gibt, wo mehrere Heimbetreiber aufeinandertreffen, dann sind die alle sehr reserviert und zurückhaltend. Es kocht hier jeder gern sein eigenes Süppchen. Bestes Beispiel ist dann ein Heimbetreiber aus dem Nachbarort, der folgt mir auf Instagram, ich habe ein öffentliches Profil und ich sehe, ich weiß nicht, ob der eine Benachrichtigung eingestellt hat, wenn ich was poste, keine Ahnung, weil das ist immer einer der Ersten, der meine Stories ansieht. Er selber hat aber ein privates Profil und ich habe dem jetzt, glaube ich, schon 4-mal eine Anfrage gestellt und der lehnt die jedes Mal ab. Der will nicht, dass ich sehe, was er tut, offensichtlich, ja. Und so ist es halt auch. Also es gibt ja, ich weiß nicht warum, ist es die Angst, die nehmen mir Mitarbeiter weg oder was? Oder, oh nein, die erkennen dann, was ich wirklich tue. Ich weiß es nicht, was die Angst dahinter ist. Aber ich stelle nicht so das Bedürfnis fest, sich da unbedingt offen auszutauschen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zu Beginn des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie, hier mit dem Niklas hast du es ja nicht angesprochen, mit deinem ersten Interviewgast. bewusstes Wort vermieden, ich tue es nicht.
Ja, jetzt kann ich es nicht mehr wegpiepen, ja.
Ich habe da hier im Stadt- und Landkreis Rosenheim sind, ich glaube, 65, 66 Altenpflegeheime und die Kontaktdaten sind öffentlich zugänglich. Ich habe die alle angeschrieben, ich habe einen großen Zoom-Call organisiert, einfach zu Beginn der Pandemie, dass wir uns austauschen, weil wir natürlich ein besonders vulnerable Branche sind, was das angeht. Ja? Und von 65 sind 4, glaube ich, erschienen. Es war dann ein guter Austausch und ist dann danach im Sande verlaufen. Und ich bin auch, wir haben hier im Landratsamt auch eine Aufsichtsbehörde, die Heimaufsicht. Da bin ich in sehr guten Kontakt mit denen. Und ich habe auch gesagt, es wäre halt toll, wenn wir mal austauschen würden. Wir sind eine von einer Handvoll Einrichtungen im Landkreis, die noch keine Corona-Infektion im Haus hatten. Und das halt Wissen, das wir uns erarbeitet haben, nämlich Best-Practice-Beispiele einfach. Wie können, also da mal was organisieren, dass wir das an andere weitergeben können, dass wir voneinander lernen können. Aber da stelle ich das Interesse nicht so dar. Wenn andere mich auf Instagram sehen, da kriege ich gutes Feedback. Oder das Feedback, das ich bekomme, sage ich mal, das ist gut. Ich weiß natürlich nicht, wer denkt sich was und schreibt aber nichts. Aber das Feedback, das ich da bekomme, das ist schon gut. Das finden die gut, was ich mache. Und ja, besonders wichtig ist für mich allerdings auch das Feedback, das ich von meinen Mitarbeitern bekomme. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende für mich. Und das ist durch die Bank ehrlich, würde ich sagen. Es ist gut, es ist nicht immer gut und es freut mich besonders, wenn ich auch kritisches Feedback bekomme, aber es ist immer ehrlich und da bin ich eigentlich schon stolz drauf.
bestätigt mich einmal mehr, dass du Leuchtturmcharakter hast, denn es ist ja immer so, wenn einer in so einem Bereich disruptiv unterwegs ist und den Florian Müller und WeCare, den sieht man halt, also dich sieht man, dich nimmt man wahr. Ich habe ja mit Altenpflege nichts zu tun. Ich habe auch niemanden, der in einem Altenheim ist. Also deswegen habe ich im Vorfeld einfach mal ein bisschen gegoogelt. Ja. Und es ist schon erschreckend, wenn ich jetzt den Vergleich zu dem ziehe, was du ablieferst, wie der Bereich da in der Tat noch aufgestellt ist. Schade, ja. Aber deswegen finde ich es gut, dass du es machst. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie dein Verhältnis zu deinen Mitarbeitern ist. Jetzt hast du ja gesagt, Family First. So. Und du hast ganz explizit reingeschrieben, dass das sicherlich für dich eine andere Definition ist als das, was jeder sofort denkt, nämlich der arbeitet nur zu Hause und der macht nichts außer Family, Family, Family und muss alles nach hinten stellen. Dann erzähl uns mal, was heißt für dich Family First?
Also Family First bedeutet für mich zuallererst, meine Familie in den Fokus meines Handelns zu stellen oder in so als Korrektiv im Hintergrund zu haben. Und die Frage, die man sich dabei vielleicht stellen kann, die Frage, die ich mir stelle, ist, das, was ich jetzt gerade tue oder was ich im Begriff bin zu tun, dient es meiner Familie? Und da natürlich ist es so, wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich die Woche tatsächlich Urlaub jetzt und ich sage, gut, ich mache jetzt eine Woche lang nur Familie, dient es meiner Familie? Ja, auf jeden Fall, es schafft Connection, alles klar, dann ist es ein Green Light, dann ist es ein Go. Wenn ich das aber 3, 4, 5 Wochen am Stück mache, dann dient es auf einmal meiner Familie nicht mehr, weil dann bringe ich mein Business in Gefahr damit und mein Business finanziert uns unser schönes Leben hier. Und dann ist es natürlich wiederum gefährlich für die Familie. Genauso kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt meinen Kindern die Message aussende, hey, pass auf, es ist okay, einfach mal 4, 5 Wochen lang nichts zu tun und nur zu Hause zu sein und sich nur um die Kinder zu kümmern. Was für ein Beispiel gebe ich meinen Kindern dann ab? In diesem Moment finden die das natürlich super toll, 5 Wochen jeden Tag den Papa um sich herum zu haben. Aber wie erziehe ich meine Kinder damit? Erziehe ich meine Kinder dann zu verantwortungsbewussten Menschen, die später auch mal Prioritäten setzen können und sagen können, okay, liebe Familie, ich muss jetzt hier wirklich mal Gas geben, ich muss hier mir wirklich den Hintern aufreißen, dass wir einfach was erreichen können. Ist das die Message, die ich aussende, oder ist die Message eben, die ich aussende, hey, es ist schon nicht so schlimm, wenn du mal nichts tust? Und das bedeutet für mich Family First. Family First heißt nicht 24/7 bei der Familie zu sein, sondern Family First bedeutet, zuallererst ist in meinem Kopf, wie ich meine Familie gestalten möchte. Was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Wie möchte ich meine Beziehung, meine Ehe gerne haben? Wie möchte ich gerne wohnen? Was für einen Lifestyle möchte ich gerne mit meiner Familie haben? Und das in den Fokus zu richten. Und wenn mein Lifestyle nun ist, okay, ich habe ein Haus in Saint-Tropez, ich habe ein Haus in St. Moritz und ich habe ein Haus in, keine Ahnung, was es da noch alles gibt, auf den Seychellen oder was. Wenn das mein Lifestyle ist und wenn der mit dem gewünschten Lifestyle meiner anderen Familienmitglieder korreliert, dann bedeutet das halt nun mal, dass ich jeden Tag 15 Stunden arbeiten werden muss. Ja, es ist aber, ich arbeite aber nicht, um von der Familie wegzukommen, sondern ich arbeite dann diese 15 Stunden, um gemeinsam mit meiner Familie unser Familienziel erreichen zu können. Und das meine ich mit Family First. Also eben nicht zu sagen, ich lasse alles stehen und liegen und bin sofort da, wenn sich eines der Kinder einen kleinen Fingernagel einreißt, mal plakativ gesagt, sondern schon zu sagen, okay, ich weiß schon, Prioritäten zu setzen. Wenn meine Anwesenheit notwendig ist, bin ich da. Wenn ich da bin, bin ich auch da. Ich habe gleichzeitig auch reingeschrieben, ich habe keine anderen Hobbys, außer jetzt hier mal Gitarre zu lernen. Warum? Weil mir natürlich die Zeit mit meiner Familie auch wichtig ist. Mir ist aber auch die Zeit in meinem Business wichtig, weil ich mich selbst damit super verwirklichen kann mittlerweile, weil ich es liebe, das zu tun. Und auch diese Message will ich meinen Kindern mitgeben. Hey, Arbeit kann etwas sein, was du liebst und nicht etwas, was du tun musst. Und das ist für mich einfach Family First. Das, was ich jetzt gerade tue, dient es kurz-, mittel- oder langfristig meiner Familie? Ja oder nein?
Du hast es ja angesprochen, Lifestyle. Jetzt hast du ja gesagt, du möchtest gerne mal ein Haus in den USA und Skandinavien haben. Also die erste Frage war, warum USA und Skandinavien?
USA ist ein Kindheitstraum von mir. Und mich faszinieren Land und Leute. Ich meine überhaupt nicht Politik oder was, das interessiert mich alles gar nicht. Aber wenn ich an Wyoming denke, wenn ich an die Great Plains denke, da geht mir einfach das Herz auf. Natur, ich liebe die Natur über alles. Da geht mir wirklich das Herz auf. Und da hast du halt wirklich noch unendliche Weiten. Du hast hier, weiß ich nicht, eine Herde Mustangs, die durch die, jetzt habe ich mal gesagt, durchs Bild rennen oder was. Mir gefällt es. Ich mag die Freundlichkeit von den Amerikanern, ob es aufgesetzt ist oder nicht, ist mir ziemlich egal. Ich mag das einfach. Das hat für mich eine ganz besondere Anziehungskraft, Amerika. Und Skandinavien, wir waren vor, ich glaube, 4 Jahren das erste Mal in Schweden in Urlaub und waren jetzt vor 2 Jahren nochmal in Norwegen in Urlaub. Und da fasziniert mich so das schroffe Gelände. Auch hier wieder die Natur, die durchkommt. Ich lebe hier ja auch in der Natur. Das ist so ein, tatsächlich habe ich auch in der jüngeren Vergangenheit jetzt erst erkannt, so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, immer irgendwie in der Natur zu sein. Und in Skandinavien ist es halt ähnlich wie in Amerika. Weiß nicht, du bist ein bisschen ungestörter. Es sieht dir nicht der Nachbar auf deinen Teller beim Mittagessen, was es heute gibt, und kann sich sein Urteil darüber erlauben, ob es gesund ist oder nicht. Einfach dieses Unabhängige, diese Freiheit, dieses Schroffe, das fasziniert mich, das gefällt mir. Ich muss auch nicht ein Haus da und da haben. Ich muss auch nicht zu jedem Zeitpunkt beide Häuser, aber was auch immer. Ich will auch nicht da leben oder nicht zwingend da leben. Aber ich möchte halt gern schon eine gewisse Zeit da und da verbringen. Wir haben auch vor 4 Jahren hatten wir mal eine 3-monatige Rundreise in den USA geplant und haben uns schon Visa geholt für die komplette Familie. Die sind ja 10 Jahre gültig, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, sodass wir das mal machen können.
Das hört sich so alles so ein bisschen nach dem Streben nach Freiheit an, also dieses Freiheitsgefühl. Und jetzt überlege ich mir, okay, jetzt arbeitest du aber in einer Branche, die ja sehr stark reguliert ist. Ja. Ist das zwangsläufig einfach das Pendant, das du brauchst, auch emotional, weil du weißt, okay, in deinem Unternehmen und wie du es führst, bist du sehr stark frei und eigendynamisch unterwegs. Die Rahmenbedingungen sind aber sehr stark reglementiert. Ist das quasi so ein innerer Antrieb, inneres Bedürfnis, ein Pendant? Ich weiß, du machst einmal im Monat so ein, ich nenne es mal Brainstorming-Tag. Da bist du mit Hund oder alleine in der wunderschönen Natur bei dir unterwegs, um den Kopf frei zu kriegen. Ist das ein Must-Have? Brauchst du das? Ist das so ein innerlicher Drang?
Ja, also Freiheit zu haben ist ein innerlicher Drang, aber nicht als Ausgleich zu der Branche. Ganz im Gegenteil, die Restriktionen, die wir haben, die Vorgaben, die wir haben, die sind da auf jeden Fall. Es ist gut, dass wir die haben. Die sind nicht umsonst da. Es ist alles ereignisbasiert, sage ich mal. Also die Regelungen sind da, weil wir sie brauchen. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie uns einengen, sondern sie regeln einfach so, wie wir arbeiten. Am Anfang, vor 5, 6 Jahren, hätte ich das wahrscheinlich noch anders gesagt. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir lernen uns mit allen Situationen zurechtzufinden. Ich sehe sehr viele Möglichkeiten der freien Gestaltung auch in dieser Branche. Alles, was Marketing angeht, alles, was Fulfillment dem Angehörigen gegenüber angeht, da sind wir komplett frei. Also da gibt es keine Vorgaben. Es sind einfach nur Mindeststandards definiert. Genauso wie da definiert ist, wie ist die Mindestprofiltiefe bei einem Reifen. Das ist auch eine Reglementierung und da muss man sich halt dran halten. So ist es bei uns auch. Freiheit ist mir super wichtig, weil ich immer das Gefühl hatte, nach irgendwelchen Konventionen leben zu müssen. Weil ich immer sehr stark geprägt, auch von meinen Eltern, das Gefühl hatte, Dinge tun zu müssen, obwohl ich sie gar nicht wollte. Ich wollte zum Beispiel das Gymnasium abbrechen nach der 10. Klasse, glaube ich, nach der 11. Klasse, weiß ich nicht, auf die FOS gehen, ein Jahr weniger, ein bisschen praxisbezogener, durfte ich nicht. Dann wollte ich danach Psychologie studieren, Thema, das mich heute noch fasziniert. Warum tun Menschen, was sie tun, durfte ich nicht. Oder ich hätte schon dürfen, aber ich hätte dann alles selber finanzieren müssen. Damals war ich noch nicht so weit zu sagen, okay, dann mache ich es halt selber, das ist mir auch egal. Habe mich dann davon beeinflussen lassen. Ich wollte unbedingt im Familienunternehmen mitarbeiten und ich durfte nicht. Und heute reagiere ich tatsächlich allergisch drauf. Das ist eine der großen Herausforderungen, die ich noch habe. Reagiere ich allergisch drauf, wenn ich Dinge tun muss, obwohl ich sie nicht tun möchte. Mhm. Und deshalb ist es so ein selbstbestimmtes Leben zu haben, zu sagen, okay, heute bin ich 3 Tage in der Natur oder bin ich 1 Tag in der Natur, alleine mit Hund unterwegs. Diese Freiheit, so habe ich festgestellt, da schweifen meine Gedanken sehr viel uneingeschränkter. Und es ist schon Drang danach. Ich hätte das gerne sehr viel öfter. ist aber wahrscheinlich auch gut, wenn es nicht zu oft ist, weil irgendwann nutzt sich das vielleicht auch ab. Also ja, es ist ein Streben nach Freiheit, aber nicht wegen, nicht als Ausgleich zu meinem Unternehmen, sage ich mal.
Eine Frage im Vorfeld war, bist du heute da, wo du sein möchtest, sein wolltest? Und die Antwort, da habe ich mich selbst entdeckt, denn dieses Thema Schallgrenze 30, Millionär, also bei mir war es früher mal so, 30, Porsche, ja, verheiratet, Kinder war es bei mir nicht so in der Perspektive wichtig, aber der Porsche und die Million musste mit 30 da sein. Da habe ich, Vorsicht, Spoiler-Alarm, auch nicht erreicht. Ähnlich war ja bei dir deine Vorstellung, wo du mit 30 sein möchtest. Ja. Und das hast du ja auch nicht erreicht. Aber du hast eine sehr tolle Lehre ausgezogen. Erzähl mal was dazu.
Ja, also mein Ziel war, mit 30 Millionär zu sein, ein eigenes Haus zu haben und Familienvater zu sein. Ich habe keines der drei geschafft. Und ich habe relativ wenig Ziele, die ich mir vorgenommen habe, also so plakative Ziele, ohne Bedeutung allerdings, relativ wenig Ziele erreicht. Ich habe einmal erreicht, dass ich in 8 Monaten 75 Kilo abgenommen habe. Das habe ich mal erreicht. Das hatte allerdings auch eine Bedeutung für mich. Heutzutage ist es für mich nicht mehr wichtig, irgendeinen bestimmten Punkt zu erreichen. Für mich ist es mittlerweile wichtig, dass ich einfach jeden Tag kontinuierlich daran arbeite, besser zu werden. Es gelingt mir auch nicht jeden Tag. Aber mein Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden. Und ich erreiche dann schon irgendwas. Ja, also ich habe das für mich so entdeckt irgendwann. Ziele sind schon wichtig. Ich sage jetzt mal, ein Haus in den USA zu haben oder ein Haus in Skandinavien zu haben oder von mir aus auch mit 40 oder mit 45 eine Million auf dem Konto zu haben, ist völlig egal. Aber das Ziel nicht deshalb zu haben, um es zu erreichen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an oder ein bisschen konterintuitiv. Das Ziel nicht zu haben, um es zu erreichen, sondern das Ziel zu haben, um die Richtung bestimmen zu können. Also was muss ich denn als nächstes tun? Und in was muss ich denn jeden Tag besser werden? Weil wenn ich nämlich ein Haus in den USA haben möchte oder wenn ich in den USA leben möchte, ein Visum haben will, ein dauerhaftes Visum, dann muss ich ja, ich sage mal, ich muss mir das Haus leisten können, ich muss ein Investorenvisum mindestens haben, dafür brauche ich je nach Bundesstaat zwischen $500,000 und $1 Million Cash, um dieses Visum zu bekommen. Ist ja ganz klar monetär hinterlegt. Also dann weiß ich ja, in was muss ich denn jeden Tag besser werden, dass ich irgendwann dieses monetäre Ziel erreicht habe. Nein, ich muss besser werden in der Fähigkeit, Geld zu machen. Wie werde ich denn da besser? Dazu muss ich erstmal besser werden in meinem Expertenstatus. Dazu muss ich erstmal besser werden, was meine Branche angeht, was auch immer. Und so ist für mich völlig klar, okay, in welche Richtung, durch das Ziel ist für mich die Richtung vorgegeben, in die ich meine Anstrengungen konzentrieren muss. Und dann arbeite ich einfach jeden Tag daran, besser zu werden. Und natürlich setze ich mich von Zeit zu Zeit hin. Auch dafür sind die Strategietage bei mir gedacht, die monatlichen. Dann setze ich mich von Zeit zu Zeit hin und überlege, okay, das, was ich jetzt einen Monat gemacht habe, war denn das zielführend? Geht es in die richtige Richtung? Aber ich sage nicht mehr, hey, mit 45 will ich das und das erreicht haben und wenn ich das nicht erreicht habe, ja, was dann? Also was dann? Dann habe ich es halt nicht erreicht. Also es hat keine Bedeutung. Es hat tatsächlich keine Bedeutung mehr für mich. Und zwar die Situation bei meiner Familie so, ich habe da überhaupt keinen Kontakt mehr. Dann habe ich 3 wunderbare Kinder, ich habe eine wunderbare Ehefrau und dann frage ich mich, okay, ist ein eigenes Haus zu haben wirklich so erstrebenswert? Oder ist es nicht erstrebenswert, mit diesen Menschen tolle Momente zu erleben? Und ist es dann nicht völlig egal, ob ich das Geld einem Vermieter gebe jeden Monat oder ob ich mit dem Geld einen Kredit abbezahle? Mhm. Also, weil wie genau ändert das die Connection zu den Menschen, die ich liebe, heute, wem ich dieses Geld gebe?
Ja, das ist total interessant, denn ich sag mal, dieser klassische Weg, Familie, Haus, das ist ja auch so ein bisschen gesellschaftlicher Anspruch. Ja, also wir wachsen damit ja schon auf, das gehört sich so, wenn man erfolgreich von außen wahrgenommen werden soll. Und interessant ist es ja, dass man, wenn man sich ja mal beschäftigt, dass ein Ziel auch eine, ich sag mal, eine emotionale Bedeutung haben muss und nicht nur, weil die Gesellschaft es erwartet, dann geht man auch anders damit um. Ja, dieser Frust, mit 30 eben halt nicht im Porsche vor der Tür stehen zu haben oder das Haus, weil die Nachbarn jetzt vielleicht doof gucken, weil sie wissen, es ist dann doch nur gemietet. Der Druck geht dann irgendwann einfach mal weg, weil man, wie du sagst, einen anderen Bezug dazu hat. Es ist dir schlichtweg egal. Ja, also diese externe Anerkennung und diese Erfüllung externer Ansprüche erfüllt einen letztendlich nicht.
Ja, und ich muss dir sagen, Ich meine, es ändert sich auch. Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du dir den Porsche und die Million vorgenommen hast. Ich war irgendwas Anfang 20.
Ja.
Du auch?
Ja, 21. Wir haben mit fünf Leuten uns mit dem ersten Auto auf dem obligatorischen Feld freitagsabends getroffen. Ja, das Kännchen Bier war auf und dann hat man in die Sterne geguckt und dann haben alle philosophiert, wohin sie gehen wollen. Und die Ansprüche, Ideen waren eigentlich immer gleich. 30 Millionen Porsche, der eine wollte vielleicht ein oder zwei haben. Aber das war so, ja, Anfang 20. Ja.
Und also das Leben mit 30 ist ein komplett anderes als mit 20. Mit 30 hatte ich eine ungefähre Ahnung davon, aber wirklich nur eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung das irgendwann mal gehen soll in meinem Leben. Jetzt mit 40, ich bin letztes Jahr 40 geworden, jetzt weiß ich ein bisschen genauer, wo es denn hingehen soll. Und für mich ist eine Million auf dem Konto zwar schön, weil dann könnte ich die Million wieder ins Business investieren. Oder vielleicht ein bisschen was wegtun und für die Familie was machen, schön Urlaub fahren. Aber das ist ein eigenes Haus ist mir nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, weil ein eigenes Haus bedeutet ja immer auch noch zusätzlich finanzielle Verpflichtungen und das und das und das und das. Ja? Das andere ist, was bringt dir das, deine Ziele, Millionen Porsche zu erreichen, wenn du dafür keine Verbindung hast? Wenn der Preis dafür, das habe ich ja auch geschrieben, eines meiner Lebensmottos, ist, alles hat seinen Preis. Also wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, wirst du einen Preis dafür bezahlen müssen. Was nützt dir das, mit 30 eine Million und einen Porsche zu haben, wenn der Preis dafür ist, dass du keine Beziehung und keine Kinder haben wirst, weil du keine Zeit dafür hast oder weil dich jede Freundin verlässt, weil du nur noch am Hustlen und am Arbeiten bist. Und du merkst aber mit 32, hey, das Wichtigste für mich ist gar nicht Geld und Auto, das Wichtigste für mich ist eine ganz intensive Connection zu Frauen und Kindern zu haben. Was bringt dir das dann?
Kann ich nur unterstreichen, das ist so. Aber die Erfahrung, also ich glaube, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in vielen Gesprächen und ich meine, wenn man auf Instagram und Co. auch die obligatorischen Herrschaften befolgt, ist ja, jeder sagt einem das ja, ne, dass das Geld nicht glücklich macht. Geld ist ein Thema, das kommt und geht und der Status und das macht einen nicht glücklich. Ich glaube wirklich, dass die Erfahrung muss man mal gemacht haben und die machst du nicht mit Anfang 20 und wahrscheinlich auch nicht mit Anfang 30. Ich bin jetzt 41 und ich sag dir, bei mir damals so langsam, ganz ehrlich, langsam. Auch ich ertappe mich mit den alten Glaubenssätzen. Ja, das muss so, das ist schick und das ist nett. Aber das ist ja auch wirklich ein gesellschaftliches Thema einfach, ne? Ein kulturelles Thema, dass wir uns nicht über Status definieren sollen. Spannendes Thema. Jetzt haben wir über deine Firma gesprochen, so ein bisschen, wie du da reingekommen bist, was deine Werte sind, wie du dein Unternehmen führen möchtest, was deine Träume sind. Gibt es irgendetwas über den Florian Müller zu wissen? Und das musst du jetzt nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, was sonst keiner weiß, was aber vielleicht wichtig ist zu deiner Person, irgendetwas, irgendeine Eigenschaft, irgendeine Macke, wo du sagst, okay, das weiß nicht jeder, aber jetzt hau ich es einfach mal raus.
Nein. Also es gibt tatsächlich nichts, würde ich mal sagen, was gar keiner weiß. So ein tiefes, schwarzes Geheimnis gibt es nicht. Ich bin sehr offen und ehrlich und transparent unterwegs. Und das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, gerade diese tiefen Geheimnisse sind die Dinge, die sonst keiner weiß, sind die, die unser Handeln unbewusst am allermeisten beeinflussen. Sei es durch die Erlebnisse, die wir hatten, oder sei es ein taktisches Verhalten, dass dieses Geheimnis nicht ans Licht kommt. Und das führt dann dazu, dass wir in gewissen Situationen total unvorhersehbar und unberechenbar handeln. Und das schafft eine gewisse, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, das schafft eine gewisse Diskonnektiertheit wieder. Mhm. Und das will ich gar nicht haben. Ich will, also mit Sicherheit gibt es irgendwas und mir fällt es einfach nicht ein. Ja, also es mag schon sein, ja, wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, die sagt, hey, in diesen und jenen Situationen tickst du einfach aus. Und damit meine ich nicht, ich mache irgendwas kaputt, sondern dann bin ich halt einfach sauer wegen irgendwas und sie weiß gar nicht, warum. Es mag sein, dann ist aber was ich selber nicht weiß. Ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, irgendwas ist in meiner Vergangenheit noch, in zwei aufeinanderfolgenden Meditationen von mir, hatte ich ein ganz konkretes Bild aus meiner Kindheit vor Augen, wo ich eigentlich nach außen hin glücklich war und ich musste während der Meditation zum Weinen anfangen. Also da ist noch irgendwas, aber das weiß ich selber noch gar nicht. Mhm. Von dem, was ich weiß, das trage ich nach außen. Nicht aggressiv, also ich erzähle es nicht jedem, der es gar nicht wissen will, aber ich halte damit auch nicht zurück. Auch da bin ich sehr stolz drauf. Auch das hat eine super Connection zu meinen Mitarbeitern auch hergestellt, weil auch da bin ich so, bin ich sehr, sehr nahbar, habe ich als einen meiner Grundwerte auch definiert. Ich will gerne, dass andere Menschen wissen, wie es mir geht, dass sie interpretieren können, was ich sage und was ich tue. Deshalb muss ich dich da leider enttäuschen, dass du mir da nichts entlocken kannst.
War gar nicht der Ansatz. Also ich finde die Kernmessage, authentisch zu sein, ist eigentlich schon super wichtig, denn das muss auch, glaube ich, jedem Unternehmer, auch jeder Führungsperson, eigentlich jedem Menschen klar sein, auch im privaten Umfeld. Je authentischer du bist, umso entspannter wird das Leben für dich auch, weil du spielst keine Rolle und es ist für dein Umfeld einfach wesentlich angenehmer, weil die einfach erkennen, wer du wirklich bist.
Ja, also es gibt ja da diesen einen Spruch und den finde ich super faszinierend und jetzt kriege ich ihn gerade nicht zusammen. Wenn du immer die Wahrheit erzählst, musst du dir niemals merken, was du gesagt hast.
Mhm.
Ja, und auch das ist, also Wahrheit ist ja auch ein volatiles Gebilde, sage ich mal, oder ein wechselhaftes Gebilde. Nämlich meine Wahrheit ist nicht unbedingt die Wahrheit des Gegenübers. Meine Realität ist nicht unbedingt die Realität des Gegenübers. Ich tue Dinge, ich drücke meine Zuneigung anderen Menschen gegenüber auf meine ganz eigene Art und Weise aus, auf meine ganz individuelle Art und Weise. Und vielleicht sind da Triggerpunkte drin, die der andere halt eben anders interpretiert. Ja, und dann ist in meiner Realität, ich habe dir doch meine Zuneigung gezeigt und in seiner oder ihrer Realität ist, nee, du hast mir deine Abneigung gezeigt. Also das Einzige, was wir tun können, ist unsere Realität nach außen zu tragen, so wie sich für uns das Ganze darstellt. Wie der andere dann damit umgeht, das haben wir nicht im Einfluss, das können wir nicht bestimmen. Wir können es danach vielleicht erklären, aber das wirst du selber wissen, in der Ehe tauchen ja auch immer mal Konflikte auf. Du meinst was total gut und super oder vielleicht auch nur als Spaß. Und deine Frau oder meine Frau ist total angepisst danach, einfach weil sie das, man sagt ja, in den falschen Hals bekommen hat. Weil das, was gesagt wurde, was ich gesagt habe, bei meiner Frau eine andere Bedeutung hat als bei mir.
Kann ich bestätigen. Aber ich glaube, dass diese Reibungspunkte mit der Zeit abnehmen, je authentischer und offener man mit seinen Gedanken umgeht. Also sowohl emotional als auch, sage ich mal, von den Grundsätzen her, wie man gewisse Dinge denkt.
Ja, also das ist so das Feedback, das man auch annehmen muss. Ja? Also wenn ich jetzt was sage und meiner Frau passt es nicht, was ich sage, dann kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ja, was ist mit der heute schon wieder los? Oder ich sage, okay, warum hat das, was ich jetzt gesagt habe, bei ihr genau das und das ausgelöst? Ist da bei ihr vielleicht irgendwas? Oder könnte ich das Ganze vielleicht anders kommunizieren? Das heißt noch lange nicht, dass ich dann zukünftig anderes kommuniziere, aber sich einfach mal die Gedanken dazu zu machen, das Feedback, ohne zu sagen, hey, pass auf, ich gebe dir jetzt Feedback, das und das, sondern einfach mal das emotionale Feedback, das wir bekommen, anzunehmen und darüber nachzudenken.
Ja, die berühmte Selbstreflexion, so ein bisschen. Ne? Genau. Ich meine, die funktioniert nur mit Infos von außen. Das ist genau. Florian, Abschlussfrage. Was wünschst du dir von ganzem Herzen für die nächsten Jahre?
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich meine Leichtigkeit wiederfinde in den Dingen, die ich tue, dass ich nicht so verbissen dahinter bin und emotional volatil, wenn was nicht funktioniert, sage ich mal. Also, dass ich mich nicht so schnell runterziehen lasse von Dingen, die nicht funktionieren. Weil ich habe festgestellt, dass diese fehlende Leichtigkeit, diese übermäßige Verbissenheit, die ich habe, dazu führt, dass ich gerade in meiner Familie nicht die Connection aufbauen kann, die ich aufbauen will. Also, wir sind jetzt nicht disconnected. Wir haben eine gute Connection alle, aber ich will es halt einfach noch besser haben. Und da habe ich jetzt letzte Woche gerade herausgefunden, dass es halt damit zu tun hat, dass ich immer Dinge tun muss und nicht in der Familie, aber jetzt muss ich im Business das noch erreichen und wenn ich das nicht erreiche, dann ist alles scheiße und das wirkt sich auf die Familie aus. Und da möchte ich gerne die Leichtigkeit, die mich früher eigentlich ausgezeichnet hat, nämlich alles mit so einem bisschen einen Schalk im Nacken, die Dinge angenommen habe und die dann irgendwie gewuppt habe oder gemanagt habe, das möchte ich gerne wiederfinden, weil das ist gut für mich und es ist gut für alle anderen Beteiligten.
Vielen Dank, Florian, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich kann jedem draußen nur ans Herz legen, wer in dem Bereich der Altenpflege unterwegs ist. In den Shownotes habt ihr die Möglichkeit, WeCare zu finden. Nehmt Kontakt auf, springt mal über euren Schatten aus der Komfortzone raus. Der Kerl macht das, glaube ich, echt scheiße gut. Und ich sage das ganz bewusst so, ja. Und ich sag mal, ja, und das Thema ist, löst euch mal einfach da draußen von dem rein monetären Anspruch und von dem Ego-Gehabe. Ihr habt ein Aufgabengebiet gewählt, in dem ihr anderen Menschen, genau wie du es sagst, was Gutes tun müsst. Nehmt euch da mal zurück und nehmt doch einfach mal die guten Tipps und die Erfahrungen von Leuten an, die einfach Leuchtturmcharakter haben. Florian, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, lieber Sven. Danke für die Einladung nochmal, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, so meine Gedanken mal wirklich ungefiltert rauszulassen. Danke.
Super. Dankeschön, Florian. Bis dann.
Ciao.
Wenn ich dein heutiger Trigger war, abonniere diesen Podcast, hinterlasse eine Bewertung und teile ihn mit jedem, den du kennst. Und für noch mehr The Daily Trigger, folge mir auf den üblichen Social Media Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Instagram. Werde Teil der Community und hinterlasse mir dein Feedback, deine Anregungen und Anmerkungen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und denke immer daran, es liegt einzig an dir, ein erfülltes Leben zu leben.